Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer frisch gekürten Preisträgerin gleich, mit der wir uns über die Katastrophen unserer Zeit unterhalten, denn darüber hat Eva Horn geforscht. Geschrieben, auch dafür wird die Literaturwissenschaftlerin im März mit dem Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste ausgezeichnet. Eva Horn, die Literaturwissenschaftlerin, lehrt in Wien. Im März wird sie in Berlin mit dem diesjährigen Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Und die Jury, sie war besonders beeindruckt von Eva Horns Buch »Die Zukunft als Katastrophe«. Eine historische Reflexion über die vielen Vorstellungen von Untergang und Apokalypse. Eva Horn ist in Wien am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herzlichen Glückwunsch erstmal, Frau Horn, von uns zu diesem schönen Preis. Was Katastrophen doch so alles auslösen können, oder?
Ja, also ich bin wahnsinnig stolz und freue mich unglaublich über diesen Preis. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube aber, ich habe ihn nicht für das Thema gekriegt, sondern eher für die Art und Weise, wie ich es angeschnitten habe.
Bestimmt, aber seit diesem Katastrophenbuch sind Sie doch sehr bekannt geworden, Frau Horn. Und da werden Sie oft zu Rate gezogen, wenn eine neue Katastrophe mal wieder begriffen werden will. Derzeit schrecken uns ja durchaus die Nachrichten mit einer neuen gefährlichen Infektion, die sich von China aus verbreitet, jetzt in den USA ein erster Fall. Was meinen Sie, könnte die Angst vor diesem Coronavirus jetzt zu so einem klassischen Katastrophenszenario führen, wie Sie sie auch erforscht und dargestellt haben? Ich meine, die Experten wiegeln ab, aber das tun sie ja eigentlich immer.
Nein, das tun sie nicht immer. Also im Fall von Ebola haben sie überhaupt nicht abgewiegelt. Bei diesem Fall ist es jetzt, glaube ich, einfach auch noch zu klein. Ich glaube, dass es gibt ja unendlich viele Fiktionen und Filme über solche Virusausbrüche. Ich glaube, dass dabei so eine ganz bestimmte Angst vor der Infektion im sozialen Raum angesprochen wird. Ich glaube, deshalb reagieren wir immer so sehr panisch auf solche Infektionsgeschichten, weil wir eigentlich untergründig vielleicht der Meinung sind, dass es grundsätzlich gefährlich ist, wenn man so will, aus dem Haus zu gehen und sich in Gesellschaft zu begeben und dass aus der Gesellschaft bedrohliche Dinge kommen können. Das können auch bestimmte Subjekte sein und in dem Fall sind es eben Viren. Und ich glaube, deshalb reagieren wir immer so ungeheuer empfindlich auf solche Nachrichten.
Ich meine, welche Rolle spielt denn da so die offizielle Politik? Sie haben jetzt schon zu Recht gesagt, natürlich beim Ebola-Virus hat niemand abgewiegelt, aber Regierungen sind da ja dann doch oft eher zurückhaltend und sagen, naja, wird nicht so gefährlich sein, bloß keine Panik.
Naja, weil Panik natürlich nie irgendwas bringt. Und insofern machen die in einer gewissen Weise ihren Job richtig. Andererseits muss man im Fall von sehr großen und gefährlichen Ausbrüchen doch dafür sorgen, dass die Leute eben sich möglichst nicht infizieren. Das heißt, dass sie zu Hause bleiben, dass sie Flughäfen vermeiden, dass sie große Ansammlungen vermeiden. Ich finde das dann nicht unbedingt falsch, aber Panikmache ist natürlich immer kontraproduktiv. Ja, ich meine, in China weiß ich nicht so genau, wie verlässlich da die Informationspolitik ist, aber grundsätzlich ist Panik nicht wirklich die Reaktion, die man haben will.
Sie, Eva Horn, haben den Umgang der Menschen, von uns Menschen mit Katastrophen quer durch die Geschichte untersucht. Was haben Sie dabei entdeckt? Wie hat sich denn unsere Vorstellung vom Weltuntergang so durch die Jahrhunderte verändert?
Naja, zunächst mal ganz wichtig ist die alte Vorstellung der Apokalypse, die sich sehr, sehr lange im Abendland hält, die auch immer noch aufgerufen wird. Aber die ursprüngliche Apokalypse hat die Vorstellung, dass es sowas gibt wie ein Gottesgericht oder eine Gerichtssituation, in der jeder das Seine bekommt. Also die Schlechten werden bestraft, die Guten werden gerettet und danach entsteht eine neue Ordnung. Das ist das klassische Apokalypse-Modell der europäischen Kulturgeschichte und eigentlich schon am Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung fängt man an, Apokalypsen oder Weltuntergänge eben nicht mehr in diesem dreistufigen Modell Katastrophe, also Zerstörungsgeschehen, Gericht und neues Jerusalem, wie das in der Apokalypse heißt, also eine neue, bessere Ordnung zu denken, sondern sich Katastrophenszenarien vorzustellen, die einfach nur ein Untergang sind und Schluss. Damit beginnt eigentlich das Katastrophendenken der Moderne. Dann kommt im Kalten Krieg oder nach der Erfindung der Atombombe eigentlich die Vorstellung dazu, dass der Mensch diese Apokalypse ohne Neuanfang selber über sich bringt. Ja, also auf einmal kann der Mensch selbst eigenverantwortlich die Welt zerstören. Das ist natürlich ein Reflexionssprung, zu sagen, wir sind möglicherweise verantwortlich für die Apokalypse. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich jetzt in der Gegenwart? Wir haben lange diese Idee gehabt, dass der Mensch eben durch seine Technologie selbst den großen Knall erzeugt, die Welt willentlich zerstört. Was wir im Moment haben, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Fantasie, nämlich die, dass wir wohl verantwortlich sind, dass die Menschheit verantwortlich sind oder bestimmte Gruppen, aber dass das nicht mehr mit einem großen Knall geschehen wird, sondern schleichend. Ich nenne das die Katastrophe ohne Ereignis, also dass ein Geschehen abläuft, das vom Menschen verantwortet wird, aber nicht kontrolliert wird und das sich aber nicht in großen Katastrophenereignissen zeigt, sondern eigentlich in schleichenden Veränderungen. Der Klimawandel ist sicherlich das beste Beispiel dafür.
Wir haben gestern in unserem Programm den US-Amerikaner Jonathan Safran Foer im Interview gehabt, der auch erzählt hat, sozusagen, dass der Klimawandel so unbegreiflich für uns Menschen sei und dass wir ihn deshalb nicht ernst nehmen. Ich meine, jetzt hat gerade Donald Trump, der amerikanische Präsident in Davos, ja allen geraten, doch lieber den Kopf in den Sand zu stecken und bloß keine Apokalypsenvorhersagen zu trauen. Ist das ein typisches Verhalten, dass man eigentlich die Katastrophe ohne Ereignis nicht als solche wahrnimmt?
Ja, das ist genau das Problem. Nichtsdestotrotz läuft sie ab, aber sie ist auch sehr viel schwerer zu antizipieren. Also ich habe mich mit diesen ganzen großen Katastrophenimaginationen, die Sonne erlischt und die Menschen fallen in Panik übereinander her, die atomare Apokalypse, dies das beschäftigt oder eben auch Waffengewalt und Viren und dergleichen. Und die Katastrophe ohne Ereignis hat das alles nicht, sondern ist eine schleichende Veränderung, die auch nicht nur im Klimawandel besteht, sondern eben in einer grundsätzlichen Veränderung des Erdsystems auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also es ist so eine Art ökologische Metakrise, die ganz viele Dimensionen enthält. Und die Komplexität dieses Geschehens ist in der Tat ungeheuer schwer zu begreifen, wobei man da auch sagen kann, es immer wieder zu wiederholen, wir kapieren das nicht und wir sehen das nicht. Es gibt wissenschaftliche Forschung zum Klimawandel, es gibt wissenschaftliche Forschung zur Veränderung des Erdsystems und der Witz an so einer Position wie Trump ist ja, das nicht mal zu ignorieren. Der IPCC erklärt uns seit 30 Jahren eigentlich, was los ist. Und es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was passiert. Wir können es aber nicht sehen und wir können es uns auch nur schwer vorstellen. Trotzdem, wir können uns auch Krebs nicht richtig vorstellen, bis wir ihn haben. Und so ein bisschen macht mich diese unvorstellbare Ignoranz gegenüber wissenschaftlicher Forschung, die wir in den letzten Dekaden eigentlich gesehen haben, auch wütend.
Nun haben Sie als Literaturwissenschaftlerin diese Apokalypse-Vorstellungen untersucht. Welche Werke, Bücher oder großen Kunstwerke wären denn vielleicht hilfreich, sozusagen dem letzten Ignoranten irgendeine Erkenntnis einzureiben? Haben Sie da besonders überzeugende Werke im Kopf?
Also die besten dieser Werke, das ist kein Schulungsmaterial, sondern das sind sehr komplexe Kunstwerke, die, klar, zum Beispiel Cormac McCarthy's The Road, eine Welt in einer globalen Erkaltung ausmalen und damit natürlich ein ein Klimawandelszenario entwerfen, das allerdings in dem Fall eben nicht in Global Warming, sondern Global Cooling besteht. Das orientiert sich an der Vorstellung eines nuklearen Winters eigentlich, dieses Buch. Trotzdem können wir lernen, was es heißt, wenn sich die Natur sehr fundamental ändert, dass also auch überhaupt keine Grundlagen mehr für Gesellschaft sind, dass der Mensch unglaublich, ja, degeneriert ist nicht das richtige Wort, aber sozusagen herabsinkt zum Kannibalen, zum Räuber, zu etwas, vor dem man eigentlich nur noch Angst haben kann. Cormac McCarthy ist sicherlich eines der düstersten Bücher über den Klimawandel. Dann gibt es natürlich unglaublich viel Climate Fiction. Paolo Bacigalupi, The Water Knife, das ist tatsächlich ein Global Warming Szenario, dass eben zwei Bundesländer im Süden der USA vorführt, was es heißt, wenn die Temperaturen steigen und wenn Dürre herrscht. Also es gibt jede Menge interessante und auch gut geschriebene Fiktion. Das Problem ist ja nicht so sehr, dass wir das nicht wissen, was passiert. Man braucht nicht unbedingt Fiktion, um sich von was zu, also über etwas zu informieren. Das Problem ist, dass wir nicht glauben, was wir wissen. Die Wissenschaft erzählt uns, wie gesagt, über den Klimawandel seit einigen Jahrzehnten. Und dann gab es diese unsägliche Klimaleugner-Debatte, so es gäbe ja keinen Konsens und so weiter. Das glaube ich, ist nun ein bisschen abgeschlossen, aber immer noch handeln wir nicht entsprechend. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir eigentlich nicht glauben, was wir wissen und daraus keine Taten folgen lassen.
Katastrophen und Szenarien, das ist ein zentrales Thema von Eva Horn. Im März bekommt die Literaturwissenschaftlerin den Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste. Ihr Buch Die Zukunft als Katastrophe ist im S. Fischer Verlag erschienen. Frau Horn, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, bitte.
Und wer sich jetzt gewundert hat, dass es ein wenig piepste im Hintergrund oder mal ein Auto zu hören war, wir haben Frau Horn in einem Wiener Park erreicht. Einen schönen Spaziergang noch.
Danke.
Am 22. Januar, dem Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Vor 57 Jahren wurde der sogenannte Élysée-Vertrag unterzeichnet. Ein Meilenstein war das für die europäische Einigung. Ausgerechnet heute schließt im Pariser Quartier Latin die allerletzte deutsche Buchhandlung. Und dabei ist diese Librairie Allemande im Viertel eigentlich wunderbar aufgehoben mit internationalem Bücherflair, wie unsere Autorin Nora Karches beobachtet hat.
Die amerikanische Buchhandlung Shakespeare & Company gegenüber von Notre Dame ist weltberühmt. Selbst im Januar Nieselregen steht man am Eingang Schlange. Die polnische und die afrikanische halten sich finanziell zumindest über Wasser. Die deutsche Buchhandlung in Paris aber macht dicht. Seit 2018 ist sie die letzte in ganz Frankreich. Nach 5 Jahren ohne wirtschaftlichen Erfolg schließt Iris Mönchhahn ihr Geschäft am Tag der deutsch-französischen Freundschaft.
Die französische Freundschaft existiert, aber ich würde schon auch sagen, manchmal so ein bisschen mehr auf dem Papier als vielleicht so wirklich im praktischen Leben.
80% ihrer Kunden stammen aus Frankreich, sagt Mönchhahn. Doch immer weniger Menschen lernen Deutsch und das macht sich auch am Umsatz bemerkbar. Während die politische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern seit Jahrzehnten ausgebaut wird, verkümmert in Frankreich das Interesse am deutschen Nachbarn an der Basis. Hinzu kommt die Pariser Miete, die das Budget Mönchhahns weit übersteigt. In der teuersten Stadt Europas zahlt man für den Quadratmeter fast 3-mal so viel wie in München. Und dann ist da noch die angespannte politische Lage.
Was neu dazu kam, war diese Gelbwestenbewegung. Alle Menschen, die früher am Wochenende, am Samstag gerne nach Paris gefahren sind, die kommen alle nicht mehr. Und das merken hier eigentlich, glaube ich, fast alle Geschäftsleute.
In Paris leben nach Angaben der deutschen Botschaft etwa 60.000 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mönchhahn ist es nicht gelungen, unter ihnen so viele Kunden zu finden, damit es für das Überleben ihres Ladens reicht. Jedes 5. deutsche Buch wird heute im Internet bestellt. Sogar in einem offenen Brief hat Mönchhahn die deutsche Botschaft gebeten, Bücher doch bei ihr zu kaufen. Vergeblich. Einer der Stammkunden in der Librairie Allemande ist Arnaud Panvian. Seine Mutter war Deutsche.
Es war der Tag nach den unheilvollen Attentaten im Bataclan. Und als ich die Buchhandlung betrat, war ein Gefühl des Wohlbefindens. In Deutschland sein, aber in Frankreich.
Allein in den letzten 5 Jahren haben in Paris 2 deutsche Traditionsbuchhandlungen geschlossen. Die eine, Librairie Buchladen, nach 50 Jahren. Die andere, Marisal, nach 34 Jahren. Petra Kringel, die langjährige Leiterin von Marisal, glaubt nicht daran, dass es in der Stadt einen neuen deutschen Buchladen geben wird.
Frau Mönchhahn, die so viel Kompetenzen und so viel Leidenschaft da reingelegt hat, wenn es selbst da keinen Erfolg gibt, sehe ich ja niemand, der das nochmal wagen wird oder wagen kann.
Dabei hatte die deutsch-französische Freundschaft ausgerechnet in der ersten deutschen Buchhandlung begonnen, die 1947 in Paris eröffnete. Deren Wiener Inhaber Martin Flinker war als Jude von den Nationalsozialisten verfolgt worden. Und so akzeptierte man ihn und sein Geschäft mit deutschen Büchern. In einem Interview auf France Culture aus dem Jahr 1985 erinnerte er sich.
Es kam der Außenminister Robert Schumann, mit dem ich eng befreundet war. Er ist der Vater Europas. Eines Sonntags, ich arbeitete auch am Sonntag, sagte er: Monsieur, Sie brauchen einen Spaziergang. Ich vertrete Sie im Geschäft, bis Sie wiederkommen.
Einer, der damals in dem bis Mitternacht geöffneten Laden mit dabei war, ist der 91 Jahre alte Georges Arthur Goldschmidt. Er ist Schriftsteller und hat Handke und Kafka ins Französische übersetzt. Bereits lange vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages galt Flinkers Laden als die intellektuelle Botschaft Deutschlands, sagt er. Sowohl den französischen Literaturnobelpreisträger André Gide als auch den deutschen Thomas Mann traf man damals in Flinkers Geschäft an der Seine.
Er war sehr berühmt, auch bei Leuten, die nie bei ihm gewesen sind. Es waren auch ein Original, wie man auf Französisch sagt. Es war eine Figur aus dem Ausland.
Goldschmidt bestellte bei Flinker Anfang der 50er Jahre für die französische Regierung deutsche Schulbücher.
Und manchmal kam ich zu ihm zum Rhein und da fing er an: Ach, Herr Goldschmidt, Sie haben mich immer noch nicht bezahlt. Und da saß jemand und lachte. Ein Herr. Und Flinker sagt: Ach, der ist genau, das ist ein Kollege von Ihnen, der ist genau wie Sie. Wir haben uns befreundet, sprachen miteinander. Erst Jahre später habe ich erfahren, dass dieser Herr Anschel Celan war.
Mit dem Aus für die letzte deutsche Buchhandlung geht in Frankreich eine Ära zu Ende. Paris verliert einen der letzten Orte des gelebten Kulturaustausches zwischen den beiden Nachbarländern, Deutschland und Frankreich.
La Librairie Allemande, die letzte deutsche Buchhandlung in ganz Frankreich, muss heute leider schließen. Das war eine Reportage von Nora Karches.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Buch aus Portugal wollen wir uns ansehen. Den Band Roter Staub, Mosambik am Ende der Kolonialzeit. Es sind Erinnerungen der Autorin Isabella Figueiredo. Als das Buch vor gut 10 Jahren in Portugal erstmals erschien, da gab es große Zustimmung, aber auch heftige Ablehnung. Unsere Kritiker im Studio, das ist Birgit Koss. Warum, Frau Koss, hat denn dieses Buch die portugiesische Leserschaft anscheinend so gespalten?
Sie hat aufgeräumt mit einem Mythos. Die Portugiesen haben ja lange Zeit behauptet, sie hätten so einen sanften Kolonialismus gehabt. Sie wären ganz anders gewesen als die Engländer und die Franzosen, nicht so brutal. Und sie beschreibt, wie sie diese Zeit, die letzte Zeit in Mosambik, erlebt hat als Kind. Sehr drastisch, sehr klar. Und das hat natürlich gespalten. Also auf der einen Seite gab es Menschen, die gesagt haben, ja wunderbar, dass das jemand endlich mal so sagt und so ist es gewesen und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und andere, die gesagt haben, sie ist eine Nestbeschmutzerin und so kann es überhaupt nicht gewesen sein.
Wovon erzählt denn Isabella Figueiredo nun genau? Was sind das für Erinnerungen?
Sie hat 12 Jahre in der Kolonie gelebt, ist dort aufgewachsen. Ihr Vater war Elektriker, ist aus ärmsten Verhältnissen von Portugal nach Mosambik gegangen, hat in Laurentio Marques seine Firma gehabt, hat als Elektriker schwarze Arbeiter beschäftigt, mit denen er verfahren ist, wie es ihm einfiel. Und auf der anderen Seite war das Leben dort für die Weißen wirklich wie im Paradies. Gerade wenn man aus so armen Verhältnissen kam, man hatte ein Auto, eine gute Wohnung, man konnte am Meer sitzen, es gab gutes Essen. Also es war irgendwie wunderbar. Aber Isabella merkt schon sehr früh, irgendwas stimmt hier eigentlich nicht und hat das auch immer notiert. Sie ist auch katholisch erzogen worden und mit einem Menschenbild eigentlich, Menschen sind gleich und gut, wie das ja dann ursprünglich mal so heißt, und merkt, irgendwas ist hier anders. und kann aber dieses eigentlich mit niemandem teilen.
Wie ist denn dieser Mann denn als Vater so? Also welches Verhältnis hat sie zu ihm?
Er ist ein sehr liebevoller Vater. Das macht es für sie auch so schwierig, das zu sehen. Das ist wirklich eine Auseinandersetzung mit ihrem Vater. Er schätzt sie, er verwöhnt sie. Sie ist eine richtige Vatertochter. Die Mutter ist so eine verhärmte, graue Frau im Hintergrund, von der man wenig hört. Isabella kriegt von ihr Verbote, was man als weißes Mädchen alles nicht tun darf. Aber sonst spielt die keine Rolle. Und er unterstützt sie sehr. Er ist nicht derjenige, der sagt, du musst eine gute Ausbildung haben, einen guten Beruf, du musst selbst selbstständig sein können, auch ohne Mann zu leben, was für diesen Typ Mann eigentlich ja eher paradox ist. Und so ist auch dieses Verhältnis. Sie hat auch dieses Buch ja erst schreiben können nach dem Tod des Vaters. Man spürt wirklich diese enttäuschte Kinderliebe in diesem Buch, diese Auseinandersetzung, warum ihr Vater so ein Rassist ist und wie betroffen sie darüber ist. Und trotzdem hat sie sich ihre Vorstellung von dem, was richtig ist, nie auch von ihm nicht abnehmen lassen.
Ich meine, das stelle ich mir ganz schön mutig vor, praktisch. Also so als Kind ist man das Prinzesschen und der Vater ist ja auch, man ist ihm dankbar dafür, was er einem bietet. Aber gleichzeitig steht er dann doch als Prototyp oder Stellvertreter für dieses brutale koloniale Denken und Handeln dieser Zeit. Wie geht sie damit um?
Ja, man spürt diese Trauer. Sie benennt es auch ganz deutlich und sagt, egal was er sagt, er konnte meine Meinung, meine inneren Gefühle gegenüber diesem Ganzen, was ich dort erlebt habe, gegen diese Menschenverachtung, gegen diese Unterdrückung, diesen Machtmissbrauch, auch auf sexueller Ebene, das konnte ich nicht akzeptieren. Aber trotzdem habe ich ihn auf der anderen Seite geliebt. Und man merkt auch, dass sie heute noch letzten Endes darauf zerrissen ist. Das ist schon auch eine tragische Geschichte.
In welchem Tonstil schreibt Isabella Figueredo?
Ja, das ist natürlich sehr bemerkenswert. Sie schreibt ausgesprochen drastisch. Ich finde die Wortwahl verstörend. Der Text strotzt nur so von politisch unkorrekten Ausdrücken, die ich, glaube ich, jetzt hier nicht erwähnen muss. Sie schafft aber dadurch eine Beklemmung, eine Atmosphäre, dass man wirklich das Gefühl hat, man sitzt da mit am Tisch und es zieht einen richtig rein in die Geschichte. Und sie bleibt aber nicht dort stehen, sondern sie setzt sich ja auch damit auseinander, wie das für die Zurückgekehrten ist. Sie wurde mit 12 Jahren während des Bürgerkriegs also nach Portugal zu ihrer armen Großmutter geschickt. Die Eltern sind erst 10 Jahre später gekommen. Die Retornados, wie sie heißen, waren nicht geliebt in Portugal. Man hat sie zwar aufgenommen, staatlicherseits unterstützt, aber es war immer so eine schwierige Situation. Und viele haben dann auch alles gedeckelt und gesagt, das war alles nicht so schlimm und das war nur dieser arme Elektriker, der ist ja auch ungebildet, aber sie will eben deutlich machen, dass das ein ganzes System ist und dass dieses System bis heute noch besteht. Und was mich am meisten verstört hat, ist, dass das eben keine alte Geschichte ist, sondern in den 70er Jahren ja alles stattgefunden hat.
Roter Staub, Mosambik am Ende der Kolonialzeit. Das Buch Die Erinnerung von Isabel Figueiredo, nun auf Deutsch, im Weitel Verlag erschienen, übersetzt aus dem Portugiesischen von Markus Saar. 170 Seiten kosten 23 Euro. Mehr zum Buch, zur Autorin steht für Sie auf unserer Lesartseite, wie immer im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Wir lernen jetzt noch eine literarische Punk-Queen aus Polen kennen. So solchen Ruf hat sie sich dort erworben, Dorota Mazowski. Mit drastischen, echt drastischen Gedichten und Romanen und sogar Musik ist sie auch weit über Polen hinaus berühmt geworden. Verhasst ist sie dagegen bei allen Konservativen zu Hause für ihren schonungslosen Blick auf die polnische Gesellschaft. Andere Leute heißt ihr jüngstes ins Deutsche übersetzte Buch. Willkommen, Dorota Mazowska.
Dzień dobry.
Ihr Buch wirkt wie ein, sagen wir, harter, rauer Rap-Song, voller Aggression, mit einer sehr rüden Sprache, sexistisch, fies, vulgär. Ist das die Musik, Frau Mazowska, die Sie mögen?
Das denke ich nicht unbedingt. Es ist nicht meine natürliche Empfindung. Es ist auch nicht meine Vorliebe, die ich für dieses Buch irgendwie zusammengestellt habe. Aber ich denke, dass Hip-Hop tatsächlich eine Art von natürlicher Dichtung ist, von einer natürlichen, unterstelligen Dichtung vielleicht, ja, von unten gesehen, die diese Wirklichkeit sehr gut überträgt.
Ich
denke, wir erfahren in Polen eine solche Erscheinung, dass die Literatur auf der Ebene der Sprache immer weiter und weiter von der Wirklichkeit sich entfernt. Und es fehlen diese Schnittpunkte zwischen der Wirklichkeit und der Literatur, weil Literatur bedient sich einer anderen Sprache als die Straßensprache.
Diese anderen Leute, das sind zum einen arme Leute, weiße Unterschicht in heruntergekommenen Plattenbausiedlungen, ja, so bestimmt, ihr Leben bestimmt von Trash-TV und Billigläden. Zum anderen gibt es aber auch Neureiche in ihrem Roman mit SUV, Schickimicki-Wohnung und Brustimplantaten. Aber alle sind gleichermaßen neben der Spur, könnte man sagen. Frustriert, zerrüttet, sie nehmen Drogen. Was wollen Sie, Dorota Masłowska, mit diesen Menschen zeigen?
Takim punktem wyjścia, z którego zaczynałam pisać tę książkę.
Mein Ausgangspunkt war die Beobachtung des täglichen Alltags. Vor allem in der letzten Dekade haben wir sehr viel Aggression und sehr viel Feindlichkeit zu beobachten. Und ich spreche hier nur von einer Ebene von Situationen im Geschäft, auf der Straße, im Krankenhaus. Und diese Auseinandersetzung, dieser Zerfall der zwischenmenschlichen Solidarität versuchte ich in meinem Buch, aber eigentlich in der Sprache festzulegen. Ich glaube, das ist das psychologische Erbe der Transformation, die wirtschaftlich gesehen möglicherweise mehr oder weniger in Ordnung war. Aber mental gesehen hat sie die Menschen sehr auseinandergerüttet.
Meinen Sie mit Transformation den Übergang zum Kapitalismus? Wenn man Ihren Roman liest, könnte man meinen, es geht auch wirklich fast nur um Konsum. Ob bei Lidl oder bei Versace, ist eigentlich egal. Hat der Kapitalismus in Polen gewissermaßen alle gleich gemacht?
Nein, im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, die gewesene Hierarchie ist um 180 Grad umgedreht worden. Und in diesen hierarchischen Stellen sind eigentlich jetzt ganz oben die wendigsten, die schnellsten und die, die sich am schnellsten zu bewegen wissen. Diejenigen, die nicht so schlau sind, sitzen zu Hause und gucken die ganzen Tage Fernsehen oder im Internet und schauen sich die Bilder an von diesen Gegenständen und Sachen, die sie gern hätten, wenn sie das Geld dafür hätten.
Myślę, że w Polsce trafia to na specyficzne mentalny background.
Ich glaube, spezifisch ist hier ein Background der katholischen Mentalität, in der alles, wenn sie mit Reichtum zu tun hat, ist sündhaft, ist eigentlich falsch. Und das alles bildet eine toxische Mischung vom Neid, von gegenseitigen Vorurteilen und den gegenseitigen Forderungen und Gier.
Immer wieder schnipseln Sie kleine politische Anspielungen in den Text über die Regierungspartei PiS mit ihrer nationalistischen Propaganda für die alten und auch religiösen Werte, aber ihre Propaganda auch gegen Flüchtlinge und gegen die EU. Sehen Sie Ihr Buch, Frau Masłowska, auch ihre ganze künstlerische Arbeit vielleicht als eine Art Gegenprogramm, das dieser Ideologie widerspricht?
Nein, um Gottes Willen, obwohl ich mir bewusst bin, dass ich hier in Deutschland so klingen kann. Als ich versucht habe, das sehr getreu wiederzugeben, wie die Menschen sprechen darüber, was sie erzählen, musste ich das auch mit berücksichtigen. Künstlerisch bin ich eigentlich sicher, dass die Menschen diese Partei wählen, weil sie gedankenlos alle Sätze wiederholen, die einfach an verschiedenen Ebenen rumfliegen. Aber künstlerisch denke ich auch, ich soll diese öden Verläufe der Sprache widerspiegeln, weil das eine Art nationale Hypnose ist.
Sie haben aber an einer anderen Stelle auch schon mal die PiS-Regierung als den finstersten und peinlichsten Abschnitt der modernen Geschichte Polens bezeichnet. Ist das nicht auch eine Antwort von Ihnen, mit Ihrer Kunst sozusagen gegen diese Politik zu protestieren?
Ich bin dieser Meinung und unterstreiche das, dass die PiS-Regierung, das ist eine fürchterliche Karte in unserer Geschichte. Aber ich finde, das in einem Buch zu schreiben, ist einfach zu seicht. Die Literatur dient nicht dazu, das so darzustellen. Wenn ich ein Buch schreibe, ich kann mich nicht darauf beschränken, meine Vorahnung und meine Beobachtungen einfach wiederzugeben. Ich muss sehen, was dahinter steht. Und da gehe ich tiefer durch die Sprache.
Im vergangenen Jahr Frau Masowska hat ihre Landsfrau Olga Tukarczuk den Literaturnobelpreis gewonnen. Sie wird ja auch von den Nationalisten sehr angefeindet. Wie wichtig ist denn dieses Signal für die polnische Literatur und vielleicht auch für alle kritischen Geister in Polen?
Ich verstehe das nicht nur als ein persönlicher Erfolg von Olga und Unterstützung und großes Verständnis für ihre Literatur, sondern auf der Ebene der internationalen, positiven und sehr freundlichen Geste in Richtung Polen. Ich sehe, dass die Welt versteht und glaubt an ein kluges, empathisches Polen, das schon existiert und das auch gewinnen wird mit der dunklen Seite der Macht, die im Moment Polen dominiert. Ich verstehe das als eine Geste der Solidarität und der Unterstützung. Es geht um Polen, das die Klimakrise nicht in Frage stellt, das die Flüchtlinge aufnimmt, das die Homosexuellen unterstützt, und es gibt eine ganze Liste von Problemen.
Danke, Dorota Masowska, für Ihren Besuch im Deutschlandfunk Kultur.
Dziękuję.
Straßenkritik.
Mein Name ist Ursula Steue. Ich wohne jetzt seit einem halben Jahr in Garmisch-Partenkirchen und komme eigentlich aus Düsseldorf und habe das Buch gelesen auf Englisch, Out of Bounds, und auf Deutsch heißt es Der Sinn des Todes. Und ich fand das Buch sehr interessant, weil es da um alte Fälle geht und dann durch die Chief-Inspektorin dann, die für Cold Cases zuständig ist, das aufgerollt wurde. Es ging in diesem Fall um ein Autorennen, was junge Leute sich geliefert haben, und da ist jemand zu Tode gekommen. Und dann merkte man, da muss es einen anderen Zusammenhang geben, weil herauskam, dass es noch einen anderen Todesfall gab, der also nicht natürlich war. Ich habe immer ganz gerne Kriminalromane gelesen, Agatha Christie, natürlich auf Englisch, so nebenbei einfach mal was anderes Interessantes lesen.
Aus Garmisch-Partenkirchen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Ursula Steue ist dabei, die vom Thriller von Val McDermott beeindruckt war. Im Drömer Verlag auf Deutsch erschienen mit fast 500 Seiten für rund 23 Euro. Ja. Und mit dieser Empfehlung empfehlen wir uns.